Ja, ein herzliches guten Morgen auch von mir an euch hier im Kultschock. Hallo euch im Zoom. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir einige hier auch mit Bildschirm sehen. Voll gut. Wir sind mit einer Predigtreihe über die 10 Gebote. Heute Teil 9. Es wird höchstwahrscheinlich die längste Predigtreihe, die wir in den letzten Monaten oder auch so hatten. Die 10 Gebote, sehr berühmt. Ein ganzes Volk von Sklaven, denen es richtig dreckig geht, schreit zu Gott und bittet um Hilfe, hol uns hier raus. Und in einer großen Befreiungsaktion holt Gott diese Leute aus ihrem Schlamassel raus, führt sie in die Wüste zu sich und sagt, wir schließen einen Bund, ich will euer Gott sein, ihr sollt meine Leute sein. Ihr sollt was Besonderes sein, ihr sollt, durch euch soll die ganze Welt gesegnet werden, ihr sollt meine Leute sein und ich gebe euch, ich will euer Gott sein. Meine Bedingung, meine 10 Big Points auf 2 Tafeln in Stein, eingraviert von Gott höchstpersönlich. Und diese 10 Gebote, diese Tafeln spielen auch in der ganzen Alten Testament eine ganz wichtige Rolle. Wir haben heute, habe ich 2 Verse rausgepickt, über die wir immer drüber hinweggelesen haben, möglichst schnell, und sie gar nicht kommentiert haben. Auch aus gutem Grund, weil manchmal ist es auch sehr, sehr schlau, das so zu machen, dass man Bibel liest, so wie man Fisch isst. Wenn etwas nach Geräte aussieht, dann lässt man es erstmal beiseite. Isst erstmal das, was man irgendwie gut essen kann, und guckt erstmal, beschäftigt sich mit dem, was man verstanden hat. Trotzdem möchte ich euch gerne mal diese 2 Sätze mal nicht vorenthalten, auch wenn sie sperrig sind. Na, ich glaube, Lena, es wäre doch besser, wenn du klickst. Hast du jetzt geklickt oder habe ich geklickt? Du hast es gemacht, okay, bevor ich hier immer so placebomäßig draufklicke. Ja, 2 Sätze aus den 10 Geboten, die wir eigentlich immer so, meistens nicht so wahrnehmen. Es geht los, da haben wir bei Teil 5 schon mal drüber gesprochen. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über Tausende von Generationen erfahren. Ja, Halleluja, oder? Je nachdem, ob man jetzt mehr den Vers Nummer 6 jetzt im Auge hat oder bei 5 Vers Nummer 5, also da so ein bisschen kleben bleibt, wo es um das Strafen geht. Denn wenn man da so hängen bleibt, ist das echt ein sehr unbequemer Text, wo man denkt, oh Mann, den würde ich eigentlich am liebsten rausstreichen, der baut irgendwie ganz schön Druck auf oder zumindest ein schlechtes Gefühl. Und trotzdem glaube ich so, dass einfach aus einer Bibel immer mit der Schere rauszuschneiden, ist auch nicht die ganz angemessene Reaktion, um mit der Bibel umzugehen. Ich möchte gerne heute mal so ein bisschen da reingucken. Und es gibt so ein paar, nächster Klick bitte, ein paar Schlussfolgerungen, die wir ziehen können aus diesem Text, wo sich dieser Text total vereignet, die sehr, sehr falsch sind, die auch dem Rest der Bibel sehr widersprechen und die sehr schräg sind und zu denen aber doch immer wieder auch Menschen kommen. Und ich möchte erstmal so ein bisschen auf diese falschen Schlussfolgerungen kommen. Manchmal ist es auch ein ganz guter Einstieg, mal zu sagen, was will Gott eigentlich nicht sagen, bevor man in die Richtung geht, was will er vermutlich sagen. Okay, erste falsche Schlussfolgerung. Die Ursache von Leid ist immer persönliches Fehlverhalten. Wenn also jemand irgendwie, wenn du jemanden siehst, der irgendwie gerade irgendwie was Schlimmes erlebt oder der eine Krankheit hatte oder einen Unfall, dann muss vorher irgendwie Sünde im Spiel gewesen sein. Dann war das die Strafe Gottes und das ist eine These und man hört das immer wieder. Jesus zum Beispiel unterhält sich einmal, Lukas 13 berichtet uns davon, mit Leuten darüber, da war doch irgendwo im Tempel, da hat Pilatus mitten im Gottesdienst ein paar Leute hinrichten lassen. Und Jesus sagt, ja, meint ihr etwa, das waren jetzt schlimmere Menschen als ihr oder als der Rest in Galiläa? Und Jesus erinnert selber daran, sagt immer, überleg doch mal, da war doch vor einiger Zeit, war doch dieser schlimme Unfall. Da ist so ein Turm zusammengekracht und hat 18 Menschen, 18 Todesopfer gefordert. Meint ihr, das waren schlimmere Sünder als ihr? Nein, waren sie nicht. Also nur weil jemandem etwas Schlimmes passiert, dann kannst du nie diesen Umkehrschluss machen. Das ist das ist überhaupt nicht richtig und nicht zulässig, sowas zu machen, zu sagen, jawohl, da muss irgendwo vorher was falsch gemacht haben, sonst wäre nicht sowas Schlimmes passiert. Ganz bekannt auch, einmal bitte klicken, die Bibelstelle, da geht Jesus mit seinen Jüngern durch die Lande und sie treffen einen Mann, der blind ist, von Geburt an. Und die Jünger haben auch irgendwie das so ein bisschen in den Knochen und fragen ihn, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Er selbst oder seine Eltern? Und Jesus ist ziemlich klar, er antwortet, seine Blindheit hat weder mit den Sünden seiner Eltern etwas zu tun, noch mit seinen eigenen. Also diese Schlussfolgerung dürfen wir auf keinen Fall ziehen. Nach dem Motto, hey, immer wenn irgendwie einem was Schlechtes widerfahren ist, dann hat er irgendwie vorher was falsch gemacht. Das steht in der Bibel nirgendwo drin und ist darüber hinaus auch furchtbar gemein, weil derjenige nicht nur sein Problem gerade hat, sondern dann auch noch irgendwie so einen, keine Ahnung, frommen Druck oder schlechtes Gewissen noch bekommt, wo es vielleicht gar nicht angebracht wäre. Zweite falsche Schlussfolgerung. Es gibt manche Leute, die machen so eine einfache Gleichung auf. Vielleicht ist euch das auch schon mal so begegnet. Eine einfache Gleichung, hey, wenn du Gott liebst, dann ist alles super in deinem Leben und wer Gott verachtet, da ist alles scheiße. Das ist manchmal so ein Bild, wo wir es auch, ich will ja auch gar nicht sagen, dass da ist ja was Richtiges, da ist ja immer meistens so ein Funken Wahrheit drin, hinter diesen falschen Schlussfolgerungen. Ohne Trennung von Gott gäbe es ja gar keine Krankheit. Also irgendwie hat das ja schon Schlussfolgerung 1 irgendwie so einen kleinen wahren Punkt ja drin. Und genauso auch hier diese einfache Gleichung, aber unterm Strich gesehen widerspricht sie der Bibel an allen Stellen. Es gibt so viele Berichte, wo die Schreiber in der Bibel sich darüber beklagen und sagen, hey, warum ist das so? Dem bösen Menschen geht es total gut und den guten Menschen geht es total schlecht. Und wenn das die Gleichung wäre, die richtig wäre, dann hätten alle führenden Leute damals, alle 12 Jünger, die Jesus berufen hat, die haben alle hinterher gelitten und einschließlich unseres Herrn und ja nicht, weil sie Gott nicht lieb gehabt hätten, sondern gerade, weil sie Gott lieb gehabt haben. Also diese einfache Gleichung, die stimmt einfach nicht. Zweite oder dritte Schlussfolgerung, die nicht stimmt. Auch das ist mir schon mal begegnet, dass Leute sagen, okay, es kann sein, dass ich in meinem Leben unter einer Sache, unter einer Situation, einem Problem leide und vielleicht hat es mit Sünde meiner Vorfahren zu tun. Sagt ja der Text. Das werden auch die Kinder, die Enkel und die Urenkel noch zu spüren bekommen. Und manche geben sich auf so eine Art mystische Ahnenforschung mit dem Fokus auf die Defizite meiner Vorfahren. Was haben die vielleicht alles falsch gemacht? Oder vielleicht war, ich kenne zwar noch nicht mal deren Vornamen oder Nachnamen von meinen Urgroßeltern oder so, aber vielleicht mal herauszufinden, was haben die falsch gemacht? Auch dazu, das sagt die Bibel gar nicht, dass das jetzt so der wahre Heinrich wäre, das zu machen oder das unser Auftrag wäre. Ich finde das ganz schön skurril. Und jetzt möchte ich gerne mal gucken, was könnte denn dieser Vers einmal sagen. Lena, da steht er nochmal. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen und sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Ganz schön schwierig. Alles, was wir von Gott wissen, erst recht das, was ich von Gott weiß, ist sehr, sehr lückenhaft und nur so ein bisschen, was habe ich verstanden und einiges nicht. Und die Bibel hat ganz viele Aussagen, ganz viele tiefe Fragen ploppen da auf und zum Beispiel, Gott straft, warum denn eigentlich und wann denn und wie denn und jetzt schon und ganz viele Fragen und man kann auch alles nicht beantworten und erst recht nicht in einer Predigt. Aber ein paar Wahrheiten, die mir auf jeden Fall wahr vorkommen, möchte ich gerne aus dem Text ziehen. Erste Schlussfolgerung. Es gibt tatsächlich ein Saat-Ernte-Prinzip. Wenn man irgendwie zu Hause einen Garten hat und pflanzt etwas und man pflanzt Erdbeeren, dann hat man, wenn man Glück hat, hinterher Erdbeeren und keine Kartoffeln. Wenn der Bauer Gerste aussät, dann hat er hinterher höchstwahrscheinlich Gerste und keinen Mais da stehen. Also das, was wir investieren, das kommt irgendwann zurück. Es gibt ein Saat-Ernte-Prinzip und das steht auch im Neuen Testament, das zieht sich durch, so ist das Leben halt. Galaterbrief steht folgendes, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Und ich glaube, dass das nicht nur beim Bauer so gilt oder in der Landwirtschaft so gilt, sondern dass das auch in dem großen Bezug, der hier erwähnt wird, gilt, aber auch im alltäglichen Leben. Dass wer viel in Beziehungen investiert, der wird vielleicht Freundschaften ernten. Aber wer sich nur um sich selber dreht, wird vielleicht irgendwann Einsamkeit ernten. Wer rastet, der rostet. Steht nicht in der Bibel, aber ist irgendwie eine Wahrheit. Wer sich zu viel schont und immer nur auf Pause und immer nur, ja, wer sich zu viel schont und nicht in einer gesunden Art der Überforderung lebt, wo man manchmal gefordert wird und auch mal so ein bisschen gestretched wird und sagt, okay, ich lasse mich herausfordern. Wer rastet, der rostet. Wir werden die Konsequenzen unserer Entscheidungen tragen. Das ist ein Prinzip, was das Leben so mit sich bringt. Zweite Schlussfolgerung. Gott möchte definitiv segnen und Gott möchte nicht strafen. Das ist durch die Bibel super sonnenklar. Wenn Gott auf eine Sache keinen Bock hat, ist dann zu strafen. Wenn du einigermaßen gesunder Papa oder eine gesunde Mama bist, dann hast du auch keine Lust, irgendwie, du hast keine Freude daran, irgendwo negative Konsequenzen anzudrohen, geschweige denn sie hinterher irgendwann mal durchsetzen zu müssen. Gott kündigt das an, Gott warnt und macht, hey, mach das nicht, mach das nicht, mach das bitte nicht. Gott ist super geduldig, Gott wartet, Gott legt den Finger in die Wunde, gibt uns Zeit und. Gott hat keinen Bock auf Strafen, aber Gott hat tierisch Bock auf Segnen. Man sieht das unter anderem auch an dieser Sache mit dem Strafen und die Konsequenzen, oh, das kann so 4 Generationen reichen, aber mit dem Segen, das soll 1000 Generationen reichen. Gott hat Bock auf Segnen, Gott hat keinen Bock auf Strafen. Drittens. Das ist jetzt echt ein schwieriges Thema, das, was wir so an falschen Entscheidungen treffen, und die Konsequenzen, die daraus erwachsen und vielleicht auch aus den richtig dummen, bösen Sünden-Sachen, die wir machen, die betreffen nie nur uns selber. Und ich wünschte, das wäre irgendwie anders, dass man sagen könnte, hey, das ist Privatsache, also jeder hat sein Recht auf seine eigenen Sünden und seine eigenen Fehler und das betrifft nur jeden selber, aber es ist nicht so. Es betrifft wirklich immer andere Leute mit. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, das ist irgendwie so. Vor allem die Leute, die dir nahestehen. Und das sagt der Text. Die Kinder und die Enkelkinder und selbst die Urenkel werden das noch zu spüren bekommen. Und auch das ist eine Sache, die im Leben so ist. Wir haben irgendwie so die ganz, ganz globale Situation. Wir können sagen, hey Mann, die ersten Menschen, das, was die verbockt haben, darunter leiden wir noch alle. Oder es gibt irgendwie echt ganz schlechte Einstellungen und Sünden in Kulturen, unter denen irgendwie alle Generationen, die in dieser Kultur leben, leiden. Oder es gibt auch Familiengeschichten, unter der eine Generation nach der anderen Generation leidet. Da hat der Vater vielleicht jetzt hier Europameisterschaft irgendwie falsch gewettet und das ganze Geld der Familie verzockt. Das ist nicht nur seine eigene Sünde, das ist auch eine Sache, unter der seine ganze Familie leiden wird. Oder Gewaltbereitschaft oder ja, Missbrauch in der Familie, diese harten Themen, das ist nie nur eine Sünde, die den Täter betrifft, sondern die weitergeht. Und wie häufig ist das so, dass die Geschichte, diese schlechten Geschichten als Defizit mitgegeben werden den Kindern und sie nehmen es wieder mit in ihre eigene Familie und verrückterweise wiederholen sie manchmal genau das, was sie so vermisst haben, was sie so als so schrecklich empfunden haben, geht in ihre eigene Familie weiter und dann vielleicht wieder in der nächsten Familie wieder weiter. Es gibt so ganze Geschichten von irgendwie Familien, die irgendwie nicht mit Geld umgehen können, wo das irgendwie nie keine gute Planung da war, keine Sparsamkeit, wo Geld immer Mangelware war, weil es irgendwie ein schlechter Umgang damit war. Und diese Schuldnergeschichten, die ziehen sich meistens so weiter, dass sie, wenn die Eltern das nicht konnten, dann können die Kinder das meistens auch nicht. Und wir geben das irgendwie weiter. ja, könnten noch ganz viele Beispiele davon bringen, wo wir Dinge und schlechte Dinge eigentlich quasi der nächsten Generation so als Problem schon mit auf den Weg geben. Und ich glaube, das gilt auch, wenn wir auch, ob das jetzt unsere eigenen Kinder sind oder unsere Patenkinder oder Nichten und Neffen oder die Kinder mit denen von unseren Freunden, mit denen wir zu tun haben, irgendwie geben wir auch das weiter. Schlussfolgerung Nummer 4. Und das ist jetzt so ein bisschen das Positive. Hey, es gibt definitiv Hoffnung für dich als Kind. Jeder von uns war mal Kind und vielleicht hast du irgendwie, sagst du, hey Mann, für mich trifft eher Vers 6. Irgendwie meine Eltern haben mir ein super Kindheit gebracht und mit Zauber und Fantasie und Freiraum und es war richtig, richtig cool und davon profitiere ich noch heute. Halleluja, dann erzähl davon und das ist richtig, richtig cool. Aber vielleicht hast du irgendwie das auch anders erlebt und sagst, ja Mann, ich habe echt einiges an Defiziten da mitbekommen, an Benachteiligungen, an Verletzungen. Und die Hoffnung ist, Gott stellt sich in den 10 Geboten am Anfang vor und sagt, ich bin der, der ich bin. Und ich werde sein, der ich sein werde. Und ich habe dich befreit. Ich habe dich befreit. Du bist nicht dazu verdammt, irgendwie das genauso zu machen, was vielleicht deine Eltern oder Großeltern schon doof gemacht haben. Mit dir kann das Ganze neu beginnen. Ja, du bist benachteiligt. Ja, du bist verletzt. Aber du musst es nicht genauso machen. Mit dir kann es neu starten. Du kannst das durchbrechen. Es gibt in Hesekiel 18 einen ganzen Abschnitt nur über dieses Thema, dass jeder für seinen eigenen Kram verantwortlich ist und dass jeder neu starten kann. Und es gibt so viele tolle Beispiele, wo Leute sagen, hey, okay, meine Familie war immer so und so, aber ich werde es anders machen. Und mit Gottes Hilfe kann ich das anders machen. Ein ganz berühmtes Beispiel, ich will das mal einmal bringen, ist die Familie Korach, die nicht besonders positiv belegt war. Und die kommen auch in der Geschichte um Mose herum vor. Die haben sich nämlich gegen Mose aufgelehnt und er hat Leute zusammengetrommelt, die haben einen Aufstand geprobt und haben rumgestänkert und haben gesagt, ach Mose, der ist so ein alter Wichtigtuer. Und es gab einen riesen Trouble, einen riesen Konflikt. Und Mose sagt am Ende, okay Leute, wenn diese Leute da, die aufständig sind, haltet euch von ihnen fern, ja, von ihren Zelten. Wenn die eines natürlichen Todes sterben, dann bin ich der Scharlatan. Aber wenn gleich sich Gott was Krasses macht und die Erde sie verschluckt, dann bin ich richtig und sie sind die Scharlatane. Und es hat sich tatsächlich der Boden unter Korach und seinen Leuten aufgetan. Und damit war die Frage relativ klar beantwortet für alle Anwesenden, wer hier richtig, wirklich richtig steht. Sieht man ja meistens erst, wenn das Licht angeht, aber da halt, wenn sich der Boden auftut. Und so war dann der Name Korach irgendwie sehr schlecht belegt, weil die Geschichte ist relativ populär, sie hat es in die Bibel geschafft. Und wenn man sich dann irgendwie vorgestellt hat, ach hi, aus welcher Sippe kommst du denn? Ja, ich gehöre zu der Familie Korach. Oha, ja, haltet euch von diesen Leuten fern, das sind Assis, ja. Irgendwie, die haben so eine miese Familie, das sind Leute, die stänkern rum, die machen nur kaputt, die sind auf Streit und Krawall aus. Und ich weiß nicht wann, aber es geht mit dieser Familie nicht so weiter. Wir lesen in den Psalmen, dass viele von den Psalmen, von den Liedern, die in der Bibel stehen, sind genau von dieser Familie geschrieben. Ein Lied der Korachiter steht manchmal so als Randbemerkung dabei. Aber man kann neu beginnen. Man ist nicht dazu verdammt, irgendwie da weiterzumachen. Die Defizite, die man vielleicht in seinem Elternhaus erfahren hat, muss die nicht weiter durchs Leben ziehen. Gott ist ein Befreier. Gott ist ein Befreier. Ein weiterer Punkt, auch für Hoffnung für dich als Erwachsenen. Es geht schon so in die Richtung. Es kann irgendwie die Dinge können heil werden. Gott kann Freiheit schenken. Gott kann Leichtigkeit zurückgeben. Und wir können auch als Erwachsener die Leute sein, die Gott lieben, die seine Gebote halten. Ich glaube immer noch daran, dass das nicht schwer ist. Es ist schwer, aus eigener Kraft das zu machen, aber es ist nicht schwer, das mit Gottes Kraft zu machen. Und dann ein Segen zu sein, sehr gesegnet zu sein, für dich selber, aber auch, dass es die Leute um dich herum zu spüren bekommen und dass die Leute um dich herum davon profitieren, dass die Kinder in der Gemeinde, die dich erleben, dass die davon profitieren und dass du ein Segen bist, der vielleicht sogar dazu führt, dass auch noch Generationen später, die deinen Namen gar nicht kennen, irgendwie noch davon profitieren. Von der positiven Art, von dem Optimismus, von der Hoffnung, von dem Glauben, von dem guten Blick, den du gehabt hast, für alles Positive, für diese Dankbarkeit, die du kultiviert hast, für die freundliche Art. Da können auch Leute von profitieren, wo wir es uns gar nicht von ausdenken können. Ein Segen zu sein. Und keine Ahnung, es passt irgendwie gerade recht gut, weil wir die Lego-Woche so vor der Brust haben, dass auch Generationen nach uns noch Gottes Liebe spüren werden. Und das ist das, warum wir es machen. Wir möchten, dass du Gottes Liebe spürst, dass auch die Kinder Gottes Liebe spüren und das erfahren, leben, spüren können. Amen. Ich kann mir vorstellen, dass mein Redebeitrag hier immer noch einige Fragen offen gelassen hat. Ja, hat er. Und dazu ist auch noch viel zu sagen. Ich hätte auch noch viel dazu zu sagen, aber ich glaube, das sind mal die Punkte, die Gott heute betonen möchte. Wir werden jetzt ein bisschen Lobpreis haben. Ich lade euch ein, da, wenn ihr im Zoom seid, lauthals mitzusingen. Und wenn ihr hier seid, ja, dann, ich weiß gar nicht genau, ob das mittlerweile erlaubt ist oder nicht, aber dann vielleicht leise mitzubrummen, dass wir hier wie ein Summen im Raum haben. Weiß eigentlich jemand, wo die Taube abgeblieben ist, Alex? Nee, war gestern Morgen auf einmal nicht mehr da. Ja. Wir haben seit vergangenen Montag seit 6 Tagen immer eine Taube hier vor der Schiebetür. Und hat alles vollgekackt. Keine Ahnung. Draußen. Ja, es gab auch Leute, die dann auch noch Futter für die Taube dahingestellt haben. Kein Wunder, dass sie geblieben ist. Ja, aber der Heilige Geist wird immer mal mit so einer Taube verglichen, der auch seine Spuren hinterlässt in unserem Leben. Du hast sie weggemacht, ja. Genau. Ja, und da gibt es natürlich auch solche Leute, von denen ich eben gesprochen habe. Nein, Spaß. Ja, Heiliger Geist. Wenn das gerade irgendwie despektierlich war, der Vergleich, dann Entschuldigung. Aber Heiliger Geist, was ich wirklich ernsthaft meine, ist, wir möchten dich nicht verscheuchen, wir möchten dich hier total willkommen heißen. Im Galaterbrief stand, wer auf dich sät, der wird ewiges Leben empfangen. Und Heiliger Geist, du kannst unser Leben so verändern, dass wir dich lieben und auch dir gehorchen, dass es uns gut geht, trotz allem Driss und trotz aller Schwierigkeit. Dass wir ein Segen sind für viele Leute jetzt in dieser Zeit und vielleicht sogar noch weit darüber hinaus, selbst wenn es uns gar nicht mehr gibt hier, dass wir einen richtig positiven Effekt haben. Dass Dinge mit uns neu starten. Heiliger Geist, du kannst Leute dahin bringen, dass sie irgendwie Dinge überwinden, hinter sich lassen, die doof gelaufen sind, die so verletzend waren. Und Heiliger Geist, du bist der Tröster, der uns zurechtbringt, der uns auch an Dinge erinnern kann, wenn, ich habe gerade gesagt, wir sollen keine mystischen Ahnenforscher sein, aber Gott, du kannst uns auch an die Dinge erinnern, ja, da ist wirklich was doof gelaufen. Und du kannst das uns helfen, das zu brechen, dass wir Schwere loswerden, dass das Leben etwas leichter wird, trotz aller Schwierigkeiten, trotz Krankheit, trotz Stress und Streit und Konflikten, in denen wir leben. Ja. Und Heiliger Geist, jetzt Daniel und Johannes machen ja Musik Und ich bitte dich, dass du jetzt durch den Raum hier wehst und uns gut tust. Amen.